Genau, fordern wir am Ende die Anerkennung der Menschen, die mit dem grünen und dem schwarzen Winkel in den KZs waren, als Opfer des Nationalsozialismus. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Ziel dieses Appells.
Warum ist denn das bis jetzt noch nicht gemacht worden? Also warum müssen Sie das immer noch fordern?
Es ist ja so, dass viele andere Opfergruppen längst anerkannt sind. Manche davon mussten auch hart darum kämpfen, zum Beispiel die Homosexuellen. Zum Beispiel die Sinti und Roma sind ja auch zunächst nicht anerkannt worden als Häftlinge, als Opfer des Nationalsozialismus. Und diese Menschen, von denen ich eben gesprochen habe, die haben immerhin lange darum gekämpft, haben Initiativen gebildet, haben Opfergruppen gebildet, haben sich für ihre Rechte eingesetzt. Das alles gibt es bei den sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern nicht. Die haben nie sich assoziiert, die haben nie eine Interessengruppe gebildet, die haben nie Lobbyarbeit betrieben. Nein, die Diskriminierung hat sich ja fortgesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Faschismus. Und sie haben sich zu großen Teilen auch geschämt. Sie haben die Stigmatisierung oft selbst akzeptiert, hingenommen. So zum Beispiel auch mein Onkel, der ein Berufsverbrecher war, also immer bitte in Anführungszeichen, das Wort sollte einem so gar nicht über die Lippen gehen.
Wer hat denn da dazugehört zu diesen sogenannten Asozialen, zu diesen Berufsverbrechern?
Also die Asozialen waren immer in den Augen der Nazis, ja, damit man das ja nicht missversteht, waren zum Beispiel Obdachlose, Wanderarbeiter, Bettler, sogenannte Arbeitsscheue, Landstreicher, Alkoholiker, im Grunde nicht angepasste Menschen, die auch heute noch diskriminiert werden und die von den Nazis in bestimmten Aktionen gegriffen worden, in Razzien aufgegriffen worden und dann mit dem schwarzen Winkel in die KZ gebracht worden. Die Asozialen waren in der Hierarchie der Häftlinge sozusagen die unterste Klasse, die auch von vielen anderen Häftlingen, nicht nur von der SS, gedemütigt und verachtet worden ist. Die mit dem grünen Winkel, wie mein Onkel einer war, das sind Menschen gewesen, die ebenfalls nicht angepasst waren, die zum Beispiel Wanderarbeiter waren, Händler, bei Bauern gearbeitet haben, Tippelbrüder, hätte man später vielleicht gesagt, die Vorstrafen hatten, die diese Vorstrafen vollständig abgesessen hatten. Manche davon waren auch zweifelhaft, manche dieser Strafen. Aber nach ihrer Verbüßung ihrer Haft, nach der Entlassung aus dem Gefängnis, von Kripo und Gestapo erneut gegriffen worden sind, weil in der Ideologie der Nazis solche Menschen gefährdet waren, ihre Taten wieder zu begehen. Denn, so die Auffassung der Nazis, sie hatten sozusagen das Verbrechen in den Genen. Und wer solche genetischen Veranlagungen zum Verbrechen hat, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, ich zitiere hier nur, es ist nicht eine Auffassung, die tolerabel ist, der soll bitte weggesperrt werden, der ist eine sogenannte Ballastexistenz und vor dem muss die deutsche Gesellschaft geschützt werden. Und so kam zum Beispiel auch mein Onkel nach der Verbüßung einer Haftstrafe erneut ohne jedes Verfahren ins KZ und saß dort bis zur Befreiung in Sachsenhausen durch die Rote Armee, die ihn dann befreit hat. Das ist das ganz typische Kennzeichen eines Berufsverbrechers, in Anführungszeichen. So gibt es ganz viele Biografien, die nach der Verbüßung ihrer Vorstrafen in die KZ-Haft kamen.
Sie haben also einen sehr persönlichen Bezug zu dem Thema. Ihr Onkel war als Berufsverbrecher in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Flossenbürg.
Ja.
Welche Geschichte steht denn dahinter? Was ist die Geschichte Ihres Onkels?
Mein Onkel ist 1908 geboren von einer ledigen Mutter, die noch das zweite. Er war schon der Ältere von zwei Brüdern, die beide einen ledigen Vater hatten. Der Vater war nicht vorhanden. Also am Anfang des 20. Jahrhunderts eine ledige Mutter mit von zwei Söhnen, von zwei verschiedenen Vätern zu sein. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, was das für eine Diskriminierung bedeutet. Das war unterste soziale Schicht, verachtet, abgelehnt, kaum in der Lage, ihre Existenz zu sichern. Und so hat also Ernst, dieser Junge, der 1908 geboren ist, ganz früh gelernt, dass man überleben muss durch Klauen, durch etwas organisieren, wie das beschönigend hieß, ohne jedes Unrechtsbewusstsein sein Leben zu fristen, weil das zum Überleben gehörte, sich da auch mit illegalen Mitteln durchs Leben zu schlagen. Das hat er gelernt, er ist von der Schule geflogen, er ist im Fürsorgeheim gewesen, er ist durch die Lande gezogen, hat sich hier und da mal bei einem Bauern verdingt, wurde ein Systemfeind, ein Staatsgegner, aber nicht etwa aus politischer Überzeugung, sondern aus sozialer Abgelehntheit. Jemand, der so abgelehnt wurde, hat das System auch abgelehnt. Er war ein emotionaler Kommunist. Man könnte sagen, Marx würde sagen, ein Lumpenproletarier, der ohne jede Schulung im Grunde marxistisches Gedankengut hatte. So als solches hat er sich dann auch polizeilich nicht mehr gemeldet 1933, hat auch weiterhin Diebstähle begangen und nach mehreren Strafen, die er abgesessen hatte, ist er dann gegriffen worden. Bei der letzten Verurteilung ist er 1940 im Zuchthaus Mannheim entlassen worden und von dort aus direkt von der Gestapo nach Flossenbürg gebracht worden. So ein Schicksal, wie ich es jetzt hier beschrieben habe, war für mich auch der Anlass, dann zu recherchieren, weiterzuschauen, was ist denn da los mit diesen Menschen. Ich habe dann auch das Schicksal der beiden Brüder miteinander verglichen, will jetzt von dem anderen nichts erzählen, das führt wahrscheinlich zu weit. Aber ich habe die Biografie dieses Menschen geschrieben. Du hattest es besser als ich, heißt das Buch, weil es im Grunde keine Dokumente über diese Menschen gibt. Es gibt keine Autobiografien, es gibt keine Recherchen. Es ist auch ein großes Versagen der Wissenschaft, die jahrzehntelang sich um diese Opfergruppe nicht gekümmert hat. Es hat jahrelang auch keine Forschung gegeben dazu, sodass ich jetzt mich dann zusammengetan hat mit dem glücklicherweise aufgetretenen jüngeren Forscherinnen und Forscherinnen, die zu Berufsverbrecherinnen und Asozialen geforscht haben. Das ist Sylvia Hörath, Dagmar Lieske, Andreas Kranebitter und Sylvia Höschel. Die sind junge Forscherinnen, die sich mit diesem Thema endlich befasst haben, biografisch versucht haben zu arbeiten. Und dabei ist hochinteressant, dass allen diesen jüngeren Forschern kein einziger Fall untergekommen ist, wo sie Ego-Dokumente dieser Menschen hatten. Also gibt keine Selbstzeugnisse dieser Menschen. Die Forschung hat sie auch nicht befragt, als es noch möglich gewesen wäre. Also man hätte ja in den 60er, 70er, 80er Jahren ohne weiteres Menschen, die als Berufsverbrecher oder Asoziale im Lager gewesen sind, aufspüren können, interviewen können, recherchieren können. Das hat die Wissenschaft nicht gemacht. Und das ist ein schweres Versagen auch der Wissenschaft.
Das hat also weder die Wissenschaft gemacht, noch haben die Opfer, die Zeitzeugen, selbst sich organisiert, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Woran liegt denn das? Was war da das Motiv, sich nicht auszutauschen, sich nicht zu organisieren?
Einerseits Scham, andererseits auch das Gefühl, auch im Lager schon zur verachteten Gruppe gehört zu haben, die keine Solidarität erfährt von den anderen Gruppen, also von den politischen Häftlingen etwa. Man muss ja auch berücksichtigen, dass die politischen Häftlinge, also die mit dem roten Winkel, nach dem Faschismus selbst damit zu kämpfen hatten, anerkannt zu werden. Es war ja keineswegs so, wie es vielleicht heute zum Glück ist, dass die politischen Häftlinge als ehrenvolle Opfer, deren man in Würde und Respekt zu gedenken hat, betrachtet worden sind. Nein, sie mussten ja selber in den ersten Nachkriegsjahren darum kämpfen, dass sie eben nicht als Verbrecher als Bolschewisten und Kriminelle im KZ saßen, sondern dass sie ein ungerechtfertigtes Opfer sind. Und von daher hatten in den ersten Nachkriegsjahren die politischen Häftlinge durchaus ein Interesse an der Distanz zu denjenigen, die mit dem schwarzen und dem grünen Winkel in den KZs gequält und auch zu hohen Prozentsätzen auch ermordet wurden. Also die Opferzahlen unter den Grünen und den Schwarzen sind relativ hoch.
Jetzt ist ja asozial immer noch ein Begriff, der durchaus verwendet wird, den durchaus Menschen in ihrem aktiven Wortschatz haben. Wie schätzen Sie denn die heutige Relevanz von so einer Stigmatisierung ein?
Der Begriff des Asozialen und auch des Berufsverbrechers sind ja nicht neu. Die sind nicht von den Nazis erfunden worden. Die gab es vorher schon und die gibt es nach wie vor. Es gibt eine Tradition, diese Menschen sozusagen als auszustoßender, nicht zu akzeptierender Teil der Gesellschaft zu betrachten, der bis in die heutige Zeit geht. Also das Schimpfwort du Assi ist ja auf unseren Schulhöfen allgegenwärtig. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber soweit ich weiß, gibt es solche diskriminierenden Äußerungen wie du Spast oder so etwas immer noch. Also man sieht daran, dass Teile der Gesellschaft bis heute exkludiert werden, missachtet werden, diskriminiert werden. Und diese Diskriminierung hat Tradition und dieser Tradition müssen wir uns bewusst werden und deshalb auch dieser Appell zur Anerkennung durch den Deutschen Bundestag.